begrüße alle herzlich zum zweiten Vortrag. Wie erwartet, wenn Joseph spricht, ist der Saal voll. Als Johannes damals für das Felix B-Days die Aufforderung, Beiträge einzureichen, verschickt hat, hat er explizit reingeschrieben, gerne sind auch Beiträge willkommen, die kritisch sich damit auseinandersetzen oder beleuchten, was kann schiefgehen beim Einführen von agilen Projekten. Und sind wir natürlich sehr froh, mit Joseph jemand hier zu haben, der als der erste Scrum-Trainer in Europa einfach in dem Bereich agile Methodiken Koryphäe ist und heute darüber sprechen wird, warum scheitern agile Projekte. Ich habe mir jetzt mal erlaubt, das einfach zu übersetzen, weil ich denke, er wird auch auf Deutsch sprechen.
Ja. Das ist eigentlich interessant. Als wir diesen Vortrag letzte Woche bei der Scrum Gathering in London und am Dienstag bei den XP Days in London gehalten haben, war der Saal voll. Nicht mal mehr Stehplatz möglich. Es hat leere Plätze hier. Entweder heißt das, dass weniger Projekte scheitern in Deutschland oder dass die Leute weniger bereit sind, das zuzugeben. Oder vielleicht, weil wir einfach zu faul waren, die Programmankündigung auf Deutsch zu übersetzen. Auf jeden Fall, wie ihr hört, wird das jetzt mal auf Deutsch stattfinden. Ich bin leider allein, weil ich gestern Abend erfahren habe, dass Jiri Lundak, mein Kollege, sein Chef ist irgendwie krank geworden und er muss heute vor der Bundesregierung in Bern irgendwie sein Projekt vertreten. Also versuche ich das so gut wie es geht. Leider muss ich deswegen auf mir unbeliebten Hilfsmitteln zurückgreifen. Wie die, die mich näher kennen, wissen, bin ich kein guter Freund von PowerPoint. Ich werde es trotzdem mal versuchen, in homöopathischen Dosen dann mal einzusetzen. Ja, es läuft. Es läuft. Das ist eins von meinen Tricks. Also, wenn schon. Okay, wie viele von euch kennen IBM und sein Gründer Thomas Watson? Hände hoch. Ja. Okay, das ist bei euch die Konkurrenz irgendwie, ihr wollt die Hand nicht aufstrecken. Naja, vor einigen Jahren hat ein Manager bei IBM ein Projekt wirklich verbockt. Und es hat IBM 15 Millionen Dollar gekostet. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das war so in den 80er Jahren vor dem Bush-Regime, also das bedeutet, der Dollar war tatsächlich etwas wert. Und dieser Manager wurde dann als Thomas Watson zitiert. Und ziemlich nervös kam er dann rein und hat nicht mal gewartet, bis Watson etwas gesagt hat. Er ist auf Watsons Pult mal zugestimmt und gesagt, gell, ich bin gefeuert. Watson lehnt sich zurück, schaut ihn an und sagt, eigentlich haben wir jetzt 15 Millionen Dollar in dein Training investiert und ich bin nicht so bereit, meine Investition so schnell wieder gehen zu lassen. Eine Frage war das. Dieser Mann wurde dann nachher einer von den erfolgreichsten Managers von IBM. Aber war das Projekt dann ein Erfolg? Oder ist das Projekt gescheitert? Das wissen wir eigentlich nicht. Wir haben versucht, aber so diese Fall und ähnliche Fälle einfach mal zu verstehen. Was führt dazu, dass Projekte scheitern? Was führt dazu, dass Projekte ein Erfolg sind? Was diese Session nicht sein wird, nur damit es klar ist, es ist keine AA, so anonymen Agilisten-Veranstaltung. Und ihr kennt die Veranstaltungen. Ja, ich bin Joseph und ich bin clean seit 6 Sprints. Und es ist auch keine olfaktorische Trainingssession. Wir reden nicht über Gerüche. Project Smells oder Scrum Smells oder Test Smells. Wir versuchen einmal die Wurzeln zu den Ursachen mal zurückzukommen. Weil Smells, das sind oft Symptome. Und wenn man Symptome sucht, dann tendiert man auch dazu, diese Symptome zu bekämpfen. Und wir wollen mal schauen, was die Ursachen sind. Wir gehen mal deswegen mal ein bisschen unter der Oberfläche. So ganz tief gehen wir nicht. Das heißt, wenn ihr so Weak Signal Analysis, Phase Transitions on Multi-Ontological Behavior Planes, das ganze Zeug hören wollt. Das war der Vortrag, den Sie nicht angenommen haben für das Jahr. Also so tief gehen wir nicht. Aber zuerst möchte ich mal fragen, ihr seid alle hier wegen Projekten, die scheitern. Was bedeutet für euch scheitern? Ich würde euch bitten, in zweier Gruppen mit einem Partner einfach ein paar Minuten lang, zwei Minuten lang genau zu diskutieren, was bedeutet es für euch, wenn ein Projekt scheitert. Eine Minute 55. Eine Minute 50. Eine Minute 45. Freiwilligen vor. Was bedeutet für euch scheitern? Will mir jemand ein Beispiel geben oder Definition? Wie bitte?
Also was bedeutet für mich irgendwie Erfolg? Und ich habe ein Ziel und ich erreiche das Ziel. Also ich muss eine Definition von einem Ziel haben.
Ich muss eine Definition von einem Ziel haben, dass ich das nicht, dann nicht erreiche.
Wenn ich das nicht erreicht habe oder sowas, dann denke ich immer, bin ich da gescheitert.
Mhm. Okay, das ist gut, ja.
Ja, oder wenn ich zwar letztlich dann irgendwann etwas habe, was vielleicht dem entspricht, was auch mal geplant wurde oder gewünscht war, aber letztlich die Realität sozusagen die Spezifikation mal überholt hat und das dann von dem Kunden zum Beispiel gar nicht eingesetzt wird.
Ja. Ziel, dann Zeit und dann Anforderungen. So, wir haben noch eins da hinten und dann dich.
Es gibt gar kein Produkt, was man hat.
Es gibt kein Produkt, ja. Das ist auch gut.
Ja. Wir hatten neben Zeit auch noch Geld genannt und Qualität.
Geld und Qualität, ja. Okay, er kommt. Sagen wir so, schon jetzt, er kommt viel besser hin als die Engländer. Also habt ihr viel mehr Erfahrung.
Wenn man ein Tagesgeschäft hat, also ein Produkt kontinuierlich weiterentwickelt, dann kann man halt merken, dass irgendwann die Maintainability absinkt und man so ein Verhältnis von Fehlern zu Featuren, dass das immer schlechter wird, bis man irgendwann an so einen Punkt kommt, wo man merkt, jetzt ist es eigentlich tot.
Aha, okay. Aber ihr habt das auch mal an den Kunden ausliefern können und erst später merken sie dann, dass es gescheitert ist. Das ist auch interessant.
Ich denke, es ist auch wichtig, ob der Kunde zufrieden ist mit dem Resultat.
Ob der Kunde zufrieden ist, ja, das ist auch. Ihr habt noch zwei, da hinten.
Wir haben uns gerne die Frage gestellt, das alles wichtig sehen wir auch, ja, dass alles wichtig ist, aber ob das Projekt, auch wenn das Ergebnis des Projektes, das dem Kundenwunsch entspricht und das Produkt liefert, was spezifiziert war, ob dann trotzdem das Projekt gescheitert sein kann unter bestimmten Umständen, weil vielleicht die Qualität nicht stimmt, weil
ja,
die Kundenbeziehung gestört ist oder sonst irgendwas durch das Projekt.
Mhm. Ja.
Ich denke, dass ein Projekt für mich dann erfolgreich ist, auch wenn ich persönlich zufrieden bin mit dem, was ich erreicht habe in dem Projekt oder mit dem Team.
Okay, du definierst dann Scheitern in Bezug auf Erfolg. Was interessant ist, worauf wir drauf gekommen sind, ist, dass es höchstwahrscheinlich nicht binär ist. Das heißt, Scheitern ist nicht Nicht-Erfolg und Erfolg ist nicht Nicht-Scheitern. Das bedeutet für uns, dass es mal keine einfache geordnete Beziehung, kausale Beziehung im Zusammenhang gibt, sondern wahrscheinlich eher etwas Komplexeres. Das sind die Fragen, die wir uns auch gestellt haben. Und wir wissen, wenn wir eine Frage haben, ja, noch eine Frage, oder?
Nee, also es gibt schon den Status, dass man sagt, ein Projekt ist wirklich gescheitert, wenn es jetzt keinen Grund mehr gibt, das weiter zu machen. Also zum Beispiel Schadenreduzierung oder...
Okay, die Betonung war auf wirklich gescheitert. Gibt es wirklich... Das ist so wirklich tot. Okay, nein.
Wir haben gerade darüber geredet, es gibt verschiedene Interpretationen für Scheitern, aber es gibt auch den Punkt, dass man natürlich Kennzahlen haben und sich überlegen, warum mache ich das? Und wenn dann alles dagegen spricht, das weiterzumachen, ja, dann sollte man sofort sein.
Ja. Und darum geht es mal ein bisschen jetzt. Wie gesagt, es ist kein anonymen Agilisten-Treff hier, das habe ich auch befürchtet, dass wir verschiedene Merkmale, auch verschiedene Symptome haben. Wir merken auch so ein, vielleicht eine der ersten Merkmale vom Scheitern ist, dass wir Erfolg neu definieren, oder? Aber wir sind so vorgegangen, wenn man eine Frage hat heutzutage, wohin wendet man sich? Natürlich Wikipedia. Also, Wikipedia sagt, Failure refers to the state or condition of not meeting a desirable or intended objective. Also, wir haben unser Ziel nicht erreicht. Okay. Gut. Was bedeutet das mal für uns? Das ist ziemlich oberflächlich. Das können wir mal so überall mal so hinbiegen, wie wir wollen. Was wir dann gesagt haben, ja, in einem agilen Zusammenhang, was bedeutet das? Und wenn wir eine Frage haben, was diesen agilen Zusammenhang bedeutet, wohin gehen wir? Es ist ein Agile Manifesto. Unsere höchste Priorität ist es, unsere Kunden glücklich zu machen. Dadurch, dass wir früh und regelmäßig wertvolle Software liefern. Jetzt mal durch einen einfachen Prozess von Umdrehen und Verneinen kommen wir zu der agilen Definition von Scheitern. Es ist, wenn unser Kunde unglücklich ist, weil wir spät oder relativ sporadisch wertlose Sachen liefern. Logisch, oder? Ja, was bedeutet das dann mal für uns? Die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, können wir das irgendwie quantifizieren? Was wir gehört haben von euch, einige von euch haben mal gewisse Faktoren, gewisse Parameter oder Variablen genannt, nachdem man beurteilen kann, ob ein Projekt gescheitert ist oder nicht. Dann bin ich mal zurückgegangen zu Gedanken, die ich damals in den ganz frühen Tagen gehabt habe, mit Kent Beck, damals am Anfang, vor man das überhaupt Extreme Programming genannt hat. Das war damals, als es noch schwarz-weiß Fernsehen gegeben hat und ich Haare noch gehabt habe und was. Und wir sind mal drauf gekommen, aus einem ganz anderen Zusammenhang raus, was wichtig ist dann an Projekten, wie man diese Sachen gegeneinander dann ausspielt, wenn man dann Probleme und irgendwo mal kürzer treten muss. Das haben wir damals die Extreme Programming Variable Matrix genannt. Jetzt würde ich das nennen die Erfolgsparameter Matrix. Ihr kennt das noch, oder? Time, Quality, Resources, Scope, Choose 3. Einige von euch haben das in euren Gesprächen schon mal bemerkt. Wie können wir das Scheitern quantifizieren? Scheitern, wir haben ein Ziel nicht erreicht. Was haben wir? Ressourcen, Budget überschritten. Zeit, haben wir zu spät geliefert. Qualität, war es schlecht. Scope, haben wir nicht alles oder die falschen Sachen geliefert. Wahrscheinlich, wenn wir scheitern, ist es mehr als einen davon. Oder nicht nur einen. Aber diesen Matrix, diesen Parametern geben uns die Möglichkeit, anzufangen, einfach werteneutral das zu quantifizieren. Wo haben wir welche Ziele nicht erreicht? Interessant ist, das ist für uns jetzt mal der erste Schritt. Es geht aber ein bisschen weiter. Und das verstehen müssen wir ebenso unter der Oberfläche gehen und schauen, was tatsächlich dann abläuft. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. Das ist ein Eisberg. Ich weiß, ich mag das Zeug, weil ich kein Künstler bin. Ihr kennt alle, also Theorie wenigstens, Eisberge. Aber stellt euch mal vor, ihr wäret irgendwo auf einer Südseeinsel geboren, so Papua-Neuguinea zum Beispiel, wo die Sonne immer scheint und es immer 40 Grad im Schatten ist. Und ihr habt sowas nie gesehen. Ihr wisst nicht einmal, dass 90% davon unter der Oberfläche ist. Dann kommt ihr einmal aus irgendeinem Grund, macht ihr mal eine Rundreise Richtung Polarkreis. So Grönland, Island darauf, und er steht dann draußen auf einem Schiff, um das alles mitzuerleben. Er friert natürlich, aber er steht mal draußen, Kappe drauf, und er spürt, wie der Wind auf die linke Seite kommt und linkes Ohr langsam einfriert. Er merkt, wie die Segeln von dem Schiff, wie die Fahnen alle in eine Richtung gehen. Er merkt, der Wind kommt in diese Richtung. Und das ist ganz klar, er spürt den Wind da, er merkt, die Fahnen, die gehen in die Richtung. Dann schüttelt er den Kopf, sagt, irgendwas stimmt hier nicht. Weil der Eisberg in diese Richtung geht. Also auch mit der Logik aus Papua-Neuguinea entbehrt das jede physikalische Grundlage. Und er fragt, warum? Also was passiert, ist, was bei euren Projekten passiert. Ihr seht das an der Oberfläche. Aber hier unten, hier spielt die Musik. Und wenn ihr das nicht anschaut, wenn euch das gar nicht bewusst ist, dann werdet ihr immer glauben, ihr geht in diese Richtung und nicht verstehen, warum euer Projekt gegen die Wand fährt. Also, um das ein bisschen besser zu verstehen, müssen wir hier unter die Oberfläche gehen. Na, es hat nicht geklappt, weil wir kein Stakeholder-Involvement gehabt haben. Es hat nicht geklappt, weil wir so irgendeine viele Gründe. Das sind auf einer anderen Ebene lediglich auch nur Symptome von Gründen, die hier unter die Oberfläche sind. Wir gehen jetzt mal ersten Schritt unter die Oberfläche, danach gehen wir noch einen weiteren Schritt unter die Oberfläche. Weiter als das gehen wir nicht. Erster Schritt unter die Oberfläche. Emotionale Gründe. Projekte scheitern wegen emotionale Gründe von Menschen. Ihre Ängste, ihre Ignoranz, ihre Arroganz, Unflexibilität. Wir sehen das durch Versuch, Sachen zu sabotieren, durch passive Aggression, durch mangelnde Disziplin. Das sind alle Symptome hier, Ursachen hier. Dass man nicht bereit ist, aus seiner Comfortzone rauszugehen. Dass man Angst hat um seine Stellung in der Firma, Angst um seinen Ruf. Man darf nicht zugeben, dass man jetzt etwas bemerkt hat, was vielleicht ein Fehler war. Das sind alle Gründe, warum das passieren kann. Also schreibe ich das schnell mal auf. Emotional. Geht es noch weiter. Es gibt auch kulturelle Gründe. Wir sehen Symptome da, so Schuldzuweisung, Micromanagement, die Angst des Managers, sein Command and Control abzugeben, das Gefühl von dem Team, unser Project Manager hat früher unsere Timesheets immer für uns ausgefüllt, wieso müssen wir jetzt unsere Sprint Backlog ausfüllen? Der Scrum Master ist doch mal das Gleiche, oder? Wir müssen das nicht machen. Heroism, Cowboy Coders, kennt ihr auch, oder? Die ewige Spezialisten, ach, das ist nicht mein Revier, ich mag die coolen Sachen, ihr könnt dann mal Mist wegräumen, weil früher war es auch immer so. Compensation, Bonusplan. Ja. Wie viele Projekte sind gescheitert, weil ein Team an mehreren Projekten arbeiten müsste, wo die Projektverantwortlichen an irgendeinem Bonusplan beteiligt waren, die sie nur erreichen konnten, wenn die anderen Projekte nicht erfolgreich waren. Habe ich schon mehrmals leider zu oft gesehen. Oder? Kulturelle Gründe gibt es auch. Reflektive Gründe. Wir lernen nicht aus unseren Erfahrungen. Unser Arbeitsprozess, wie wir bei Sprint N sind, ist genau das gleiche wie bei Sprint 1. Bei Sprint 1 haben wir sicher nicht alles entdeckt, wie unser Prozess richtig sein sollte. Wir müssen es ein paar Mal probieren, ein paar Iterationen machen, bis wir merken, wie wir als eine Gruppe, das heißt, wie wir als ein Team am besten zusammenarbeiten. Und wenn diese Lernerfahrungen nicht wieder einfließen in unseren Prozess, dann ist auch ein Problem da. Ach, andere Sachen, wir wissen nicht, wie schnell wir eigentlich sind, wir können keine Demos machen oder was. Unsere Stand-up-Meetings. Wie viele von euch machen regelmäßig, hoffentlich täglich, aber wenigstens ein paar Mal in der Woche, ein Stand-up-Meeting oder Daily Scrum oder sowas? Hände hoch, gib's zu. Okay, viele von euch. Wie viele von euch haben Teams, wie lange würde euren Teams das machen, wenn ihr nicht mehr da wärt? Wie lange wird das gehen? Wie lange würden sie ihre Retrospektiven machen, wenn ihr nicht mehr da wärt, um das durchzuführen? Also, Reflexion. Wenn Reflexion das Rückblicken ist auf unseren Prozess, ist Adaption die Anpassung unseres Prozesses aufgrund von unseren Lernerfahrungen. Es kann sein, dass wir das gar nicht machen. Retrospektiven halten ohne irgendwelchen Action-Items, dass man tatsächlich was verändert. 10 ways to do things in 10 days ist es, oh, wir probieren was aus und wenn es nicht sofort erfolgreich ist, probieren wir gleich wieder etwas aus. Wir geben unseren Maßnahmen gar nicht die Zeit einzuwirken und zum Erfolg zu kommen. Oder? Cookie-Cutter-Process. Eben, wir sind jetzt in einem Großunternehmen, also das, was für ein Team funktioniert, muss genau für den anderen Teams in den Unternehmen auch funktionieren. Eben, das sind keine Menschen da, das sind anonyme Ressourcen, oder? Es muss überall gleich funktionieren. Und übrigens, wenn ihr denn diesen anonymen, austauschbaren Ressourcen jetzt zu teuer sind, gibt es ein Sonderangebot, habe ich gehört, irgendwo in Indien. Also mal, oder? Merkt ihr das? Eben, das ist Cookie Cutter. Wir geben den gleichen Prozess an allen Teams, egal was sie machen. Das merkt man oft in Firmen mit heterogenen Umgebungen. Das Prozess, den die Leute in Software machen, ist der gleiche Prozess, wie die Leute in Hardware machen. Das ist auch etwas. Leute, die in Support machen, den gleichen Prozess wie die Leute in der Research-Abteilung, wie die Leute in R&D und sowas. Das ist firmenweiter Prozess. Es wird in der Regel von jemand eingeführt, der irgendeinen Namen hat, so wie Architekt oder so Prozessverantwortlich, der irgendwo in einem Elfenbeinturm sitzt und das nicht ausbaden muss, was er dafür braucht. Adapt. Ja, eben, der Manager. Die haben kein Problem, die rotieren dann rein und raus. Es sind die armen Schlucker, die da drunter sind, die darunter leiden müssen. Collaboration. Oder? Dass wir nicht merken, dass wir Menschen haben, die miteinander zusammenarbeiten müssen, die auch als ein Team arbeiten sollten, führt das auch mal zu Problemen. Oder? Dass man nicht bereit ist, als ein Team Verantwortung für etwas zu nehmen. Nein, das ist mein Code und rühre das ja nicht an. Und mich interessiert es überhaupt nicht, was du machst. Das ganze Team kommt um 8 Uhr im Büro, außer der eine Beamte, der Student, der das weigert und immer um 1 am Nachmittag reinkommt. Oder er lacht, kennt ihr das auch? He? Collaboration. Also vielen Sachen, die wir an der Oberfläche sehen als Symptomen oder auch Ursachen für Projektscheitern, haben hier unten, unter der Oberfläche von Eisberg, einen oder mehreren diesen Gründen als Ursachen. Es ist aber nicht ganz so einfach, das zu sehen. Weil, wie gesagt, es sind keine einfachen kausalen Zusammenhänge. Die Sachen sind viel komplexer. Und was wir auch hier merken, ist, dass es mehrere sein können. Und es gibt sicher Überschneidungen, verschiedene Gruppierungen von diesen. Und auch das Emotionelle, das ist so auch eine ziemlich komische Sache für sich. Weil wir haben etwas in der Teamdynamik, die wir es Quantumfelddynamik von Teams nennen. Das bedeutet, wenn eine Gruppe sich selber organisiert zu einem Team, entwickeln sich gewisse Rollen, unabhängig von den Menschen, die diese Rollen spielen. Die Menschen finden sich zu diesen Rollen, aber die Rollen existieren unabhängig von den Menschen. Zum Beispiel, ihr habt jemanden im Team, der immer gemeckert und gemotzt hat. Er schafft es endlich einmal, den Team von ihm zu entfernen. Und was passiert? Spätestens 2 Wochen später fängt jemand anderes an zu meckern und zu motzen, oder? Das andere Beispiel, das werdet ihr alle jetzt sehen. Weihnachten kommt bald. Also gehst du zu deinen Eltern nach Hause zum Weihnachtsessen, hoffentlich wenn deine Eltern noch leben, hoffe ich. Und du denkst, mein Gott, jetzt inzwischen bin ich erwachsen. Ich bin nämlich nicht mehr wie ein Teenager. Ich lasse mich nicht mehr anstacheln von meiner Mutter, wie damals, als ich 17 war und noch zu Hause gelebt habe. Gleichzeitig sitzt dein Vater zu Hause und sagt, Mutter, du weißt, inzwischen ist er erwachsen, er hat eine eigene Familie, behandle ihn nicht mehr als damals, als er 17 war. Da kommt er mal rein, sogar mit Familie, neue Familie, er steht da. Und er fängt an, versuchen, anders miteinander umzugehen. Wie lange geht das gut? 2 Minuten, 5 Minuten, wenn es hochkommt. Das ist diese Felddynamik, die wir haben. Diese Systeme definieren Rollen, die wir spielen müssen, unabhängig von den Menschen, die dann die Rollen spielen. Und das ist das Problem. Es gibt oft sogar andere Rollen, die da sind, obwohl niemand sie spielt. Wer war jemals in einem Team oder Sitzung oder irgendwas, wo man das Gefühl gehabt hat, niemand traut sich irgendwas zu sagen, weil man das Gefühl hat, irgendjemand hört zu. Oder es gibt einen Geist im Raum. Das sind die, was wir Geisterrollen nennen. Das sind auch ein Teil von der Felddynamik von Teams. Diese Sachen spielen alle auf die emotionale Ebene. Also das Emotionale, das Zwischenmenschliche, das ist einfach so das Grundrauschen. Jiri hat es emotional genannt, ich nenne das einfach mal Teamdynamik. Ein anderes Problem, das wir haben, ist, weil wir keine einfachen Zusammenhänge haben, weil wir komplexe Zusammenhänge haben, weil wir eigentlich in komplexen Systembereich arbeiten, leiden wir unter einem Phänomen von komplexen Systemen. Und dieses Phänomen hat einen großen, wohlklingenden Namen. Es heißt retrospektive Kohärenz. Ich muss mal schauen, ich habe eine tolle Geschichte darüber zu erzählen, es reicht einfach zeitlich nicht dafür. Retrospektive Kohärenz bedeutet ganz einfach, wenn wir in einem komplexen System leben, okay, dieses System organisiert sich selber, Verhalten von einem Team oder System emergiert, so emergence. Okay. Was dabei passiert, was sich auch emergiert, entsteht, selbst organisiert, ist unsere Ursache und Wirkung. Deswegen verstehen wir erst im Nachhinein, wie wir dorthin gekommen sind. Aber durch die Tatsache, dass wir wissen, wie wir dorthin gekommen sind, heißt lange nicht, dass wir, wenn wir die gleiche Sache machen, dass wir wieder dorthin kommen. Oder wie der Witz geht, es gab so ein junges Tramperpaar, sind durch Schottland gelaufen, haben irgendwo ein Schloss gesucht und nicht gefunden, und angehalten haben, einen alten Schotten, den sie getroffen haben, gefragt, wie kommen wir zum Schloss? Der Schotten schaut sie an und sagt, ja, ich würde nicht hier anfangen. Wenn wir jetzt noch eine Schicht tiefer gehen, unter diese fünf Grundlagen, merken wir ein paar anderen tieferliegende Gründen auf der sozialen Komplexitätsebene, die uns sagen, warum gerade agile Prozesse scheitern. Das Erste muss ich mit einem von einer der heiligen Kühen von Agile mich verabschieden. Inspect and adapt. Kennt ihr alle, oder? Das ist eine Grundlage von iterativen, agilen Prozessen. Inspect and adapt ist falsch. Sorry, es tut mir leid, ich muss diese heilige Kuh töten. Wichtig ist, wenn man einen iterativen Prozess macht, dass man als erstes, weil man wegen dieser retrospektiven Kohärenz nicht im Vorhinein wissen kann, kommen wir überhaupt zum Erfolg, kann man nicht lange überlegen und nicht den einzigen möglichen Weg finden. Man muss ein paar Sachen ausprobieren. Okay? Ich kann nicht am Anfang sagen, wie lang meine Iteration sein soll. Es ist unmöglich. Es gibt ein paar Richtwerte, es gibt ein paar Heuristiken, aber ich kann es sicher nicht sagen, weil jedes Team durch diese Selbstorganisation anders ist. Also wichtig ist, dass wir tatsächlich etwas machen. Ich nenne das dann Apply, Inspect and Adapt. Also mach etwas, statt lang da drüber zu sitzen, darüber nachzudenken und darüber zu reden. Und man probiert es einmal aus und dann hat man das Beste, was man haben kann, empirische Daten, die sagen, ja, es hat geklappt oder es hat nicht geklappt. Der schlimmste Fall, habe ich leider zu viele Fälle davon gesehen, von Projekten, die wegen dem gescheitert sind, ist, wenn man Inspect and Adapt so interpretiert. Inspect bedeutet, ich gehe dann nachher, es gibt einen netten Bücherstand von D-Punkt da draußen, ihr geht mal hin und kauft irgendein Buch über irgendeinen agilen Prozess und er liest das Buch. Das ist das Inspect. Adapt heißt, okay, ihr überlegt euch, nehmt ein paar Sachen aus diesem Buch raus, die Sachen, die ihr cool findet, Sachen, die euch in euren Comfortzone lassen. Und ihr macht nur diesen paar Sachen. Da seid ihr schon plötzlich agil, oder? Man macht das, was da im Buch ist, vielleicht nicht alles und vielleicht nicht, wie das beschrieben ist. Und dann fragt ihr euch, wieso euer Projekt gescheitert ist. Das habe ich leider zu oft gesehen. Ich habe es am Anfang von der agilen Bewegung gesehen, sehe es heute trotz euch allen immer noch. Das zweite Problem ist, dass agile Methoden, dadurch, dass sie so schnell gehen, sehr gut geeignet sind, Probleme an der Oberfläche zu bringen. Das ist ein Vorteil, das ist auch ein Nachteil, weil ich denke an einen Film, wie hieß es schon wieder, eine Frage der Ehre, Tom Cruise, Demi Moore, Jack Nicholson. Den Gerichtsprozess am Schluss, wo Tom Cruise Jack Nicholson fragt, so, ihr wollt die Wahrheit. Und Nicholson schaut ihn an und sagt, Wahrheit, du kannst die Wahrheit gar nicht vertragen. Durch unseren agilen Prozessen führen wir nicht nur unseren Teams, sondern unseren ganzen Organisationen dazu, gewisse Sachen ins Auge zu schauen, in den Spiegel zu schauen und sie verkraften das nicht. Und wenn du drauf kommst, dass du eine ganze Schicht Mittelmanagement hast, die eigentlich gar nichts machen, dann hast du ein Problem. Dann scheitert dein Projekt, oder? Noch ein Grund ist etwas, was wir im Komplexitätsbereich, oh Gott, ich will jetzt nicht mal versuchen, auf Deutsch zu übersetzen, ontological myopia, ontologische Kurzsichtigkeit nennen. Das ist ein großer Begriff für, wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, sind alle Probleme Nägel. Ich finde übrigens, Wasserfall ist ein ganz toller Prozess. Nicht für Software, aber es ist ein guter Prozess für gewisse Bereiche. Ich finde Scrum auch einen hervorragenden Prozess, aber ich würde keine Produktionsstraße für Autos damit bauen wollen. Okay? Und das verstehen, ein richtiges Werkzeug am richtigen Ort, richtiger Prozess für richtiger Projekttyp, da, diesen Verständnis, nicht diese Kurzsichtigkeit oder diese allein rechts, absolutistische, rechthaberische, was ihr wollt. Ein vierter Grund ist, dass wir wirklich mit Menschen zu tun haben, mit Kommunikation zwischen Menschen, mit einem Verständnis dafür, wie eine Gruppe von Menschen sich mal so ein Team organisiert. Ich finde zunehmend große Probleme, vor allem weil das mein Spezialgebiet ist, dass Begriffe wie Teamdynamik, wie Selbstorganisation, wie auch Scrum of Scrum spielt auch da eine Rolle. Wie das, ich möchte sie eigentlich mal zu agilen Schlagwörtern 2008 nennen. Viele Leute reden darüber, wenig wissen eigentlich, was sie bedeuten und noch weniger wissen, wie man das einmal dann zustande bringt. Wenige Leute wissen zum Beispiel, dass jede Gruppe von Menschen sich selber organisiert. Man muss eigentlich gar nicht darüber nachdenken. Aber wenn eine Gruppe dann anfängt, Selbstverwaltung, Selbstregulierung, Selbstbestimmung zu übernehmen, das ist ein anderer Prozess. Und dieses Verständnis dafür von den tieferen Prozessen, die damit zusammenhängen, dass wir mit Menschen arbeiten. Wenn wir das verstehen, können wir auch unsere Projekten helfen, auf der menschlichen Seite, dass sie dann nicht scheitern. So, ja, das ist ein Versuch von uns, wieder mal eine Schicht nach oben zu gehen und sehen, wie diese Sachen auch zusammenhängen, wie die Parameter des Erfolgs oder Scheiterns oder Variablenmatrix, wobei die emotionale Ebene oder diese Felddynamik-Ebene überall dort eine Rolle spielt. So, ein Beispiel für etwas, was schiefgelaufen ist. Wir haben ein Team, das wiederholt, tun sie nichts liefern am Ende von einem Sprint. Aber trotzdem zeigen sie das dem Kunde und der Kunde ist eigentlich mal glücklich mit dem getürkten Demo, den er sieht. Am Schluss sagt der Kunde, okay, ich nehme das so. Im Systemtest merkt er, dass es überhaupt nicht hinhaut. Das Team braucht noch ein paar Sprints, um Bugfixing alles zu machen. Ihre Beziehung mit dem Kunde ist total im Eimer. Aber trotzdem sagen alle nachher, es war ein Erfolg. Solche Geschichten haben wir. Was für Geschichten habt ihr?
Was heißt alle? Ich meine, bei uns sagt das Management dann auch, das war ein Erfolg. Zumindest offiziell.
Ja. Oh, zumindest offiziell. Das ist interessant. Was ich jetzt mal machen will in der Übung, das ist einfach nur ein Beispiel. Ich möchte es dann nicht groß in Detail gehen. Was ich möchte, ist, dass ihr jetzt mal ein paar Minuten Zeit nehmt. Wir haben eigentlich 2x10 Minuten geplant. Wir haben diese Zeit einfach nicht, weil der ursprüngliche Vortrag auf 1,5 bis 2 Stunden angesetzt war. Ich möchte, dass ihr mal Zeit nehmt, nur ein paar Minuten in Paare diese Übung zu machen. Einer von euch erzählt eine Geschichte, nicht über eure Projekte, weil die scheitern sicher nicht, aber wir meckern und motzen gern über, wir lästern über andere Projekte. Also irgendein Projekt, das erkennt, das gescheitert ist. Okay? Einer erzählt die Geschichte und der andere macht ein kurzes Interview und stellt folgende Fragen. Erstens, quantitativ auf den Variablenmatrix. Was sind die Dimensionen des Erfolgs oder des Scheiterns? War es auf die zeitliche Ebene, war es auf der Ressourcenebene, war es auf der Qualitätsebene und oder war es auf der Umfangsebene? Und kurz einfach mal überlegen, welche von diesen Faktoren vielleicht eine Rolle gespielt hat. Das können wir jetzt leider nur als ganz kurze Übung machen, aber es ist einfach ein erster Ansatz, dass er anfängt mit diesen Techniken zu spielen. Also in eine Richtung ein paar Minuten und dann verwende ich wieder meine Pfeife und dann wechselt ihr, okay? Zeit läuft. es tut mir wirklich leid, dass ich euch stören muss. Ich weiß, ihr habt es so genossen, findet endlich einmal einen Schulter, auf dem ihr euch ausweinen könnt. Aber ich wäre froh, wenn ihr euch einfach vielleicht Richtung wechselt und Rollen vertauscht, einfach für ein paar Minuten. Okay? Nochmals, es tut mir leid, euch unterbrechen zu müssen. Ich hätte die Gespräche gern selber auch gehört und etwas davon gelernt. Wir haben einfach mal ein bisschen zeitliche Restriktionen jetzt. Das Problem, vor dem wir stehen, ist, wenn wir anfangen, Sachen auf dieser Ebene anzuschauen, dass wir ganz andere Analyse, Diagnose, Design, Intervention Design Werkzeuge brauchen, als wir jetzt in der Regel zur Verfügung haben. Jetzt geht es eigentlich um ganz andere Probleme, oder? Es geht um das Problem, dass wir keine einfache Ursachen-Wirken-Beziehungen haben. Es geht um diesen retrospektive Kohärenzproblem. Wie geht man dann überhaupt vor, wenn man nicht in der Zukunft sehen kann? Es gibt aber Werkzeuge, es gibt Tools dafür, aus verschiedenen Schulen, verschiedenen Theorien. Einige davon sind hier aufgelistet. Abide und Ashen sind Techniken, die ich verwende aus dem sozialen Komplexitätsbereich. STAR kommt von Human Systems Dynamics Institute. The 5Y Method, ich glaube, das ist auch irgendwo im Bereich von Toyota angesiedelt, hat auch Verwandtschaft mit das Harvard Negotiation Project, die Getting to Yes Schule und solche Sachen. Es gibt einige von diesen Techniken, die können wir aber hier nicht leider ansprechen und auch nicht lernen. Falls ihr euch für solche Sachen interessiert, können wir gerne mal nachher reden oder schicken mir mal eine Mail oder stellen mal Fragen. Jiri schreibt jetzt mal ein Buch über Fallstriche der agilen Entwicklung. Es sollte Anfang Jahres mal raus sein. Und ich bin jetzt mal dran, auch ein paar vorgeschrittenen Kurse für agilen Coaches mal über wie man selbst organisierende Teams managt, auf die Beine zu stellen. Und darin geht es vor allem auch um Probleme erkennen, Probleme lösen auf eine kreative Art, damit man dauerhaften Veränderungen dann einmal herbeiführt. Aber was wir wirklich wissen hier, ist, wie sonst überall, there's no silver bullet. Falls jemand eins findet, bitte da am Bücherstand melden, da könntet ihr mal haufenweise verkaufen. Ich würde auch eins kaufen. Haben wir Zeit? Wir haben ein paar Minuten Zeit für Fragen, falls es welche gibt. Ja.
Wir beide haben eben gerade festgestellt, dass für uns das Scheitern von so Projekten ganz massiv mit der Frage, wie der Kunde in die Sache eingebunden ist, zu tun
ja.
hat. Würde mich nochmal interessieren, ist das was, was ihr auch mit in die Beobachtung hineinnimmt? Weil, also wir hatten ein klassisches Beispiel, ist halt, der Kunde hat keine Kultur, die zu einem agilen Prozess passt, hat eine entsprechende Betrachtungsweise.
Ja.
Wir hatten sehr, sehr große Probleme mit ihm, ihn da irgendwie reinzuholen, das an ihn anzupassen und diese Kulturen irgendwie so weit miteinander zu funktionieren zu bringen, dass man irgendwie überhaupt arbeiten konnte. Also war
ja, okay, der erste Schritt hast du richtig gemacht. Du hast gesehen, das Problem, den Kunde einzubinden. Schritt runter ist eben diese kulturelle Sache. Was können wir da auf der kulturellen Ebene verändern? Wo können wir überhaupt unsere Hebel ansetzen, um das zu verändern? Das ist der Anfang von diesem Denkprozess. So eine Analyse von wie sieht das System aus? Wo können wir einmal wirkungsvolle Maßnahmen ergreifen, wo wir eine dauerhafte Veränderung herbeiführen, ohne dass wir alles so in den roten Bereich bringen, wo Leute nur Angst haben, wo wir eben so out of the comfort zone, in the learning zone, aber nicht in the panic zone. Eben, das war auch zum Teil der Vortrag, der nicht angekommen ist dieses Jahr. Aber ihr könnt auch mehr darüber erfahren. Aber es geht dann allgemein in diese Richtung dann, mal die tiefere Ursachen, tiefere Gründe dann mal mit anderen Werkzeugen dann zu analysieren. Aber dieser erste Schritt der Erkenntnis. Ich würde jetzt mal sagen, okay, kulturell, diese Sachen hängen auch miteinander zusammen. Warum gibt es diese kulturellen Sachen? Oft wegen emotioneller Gründe, oder? Angst, wir sind in einer Schulzuweisung oder so Fehlerkultur statt in einer Lernkultur. Man hat Angst da und das beeinflusst etwas. Diese fünf Sachen sind nicht unabhängig voneinander. Es gibt so Überlappungen und es gibt auch Interaktionen. Also es geht viel tiefer als das, was wir heute besprechen konnten. Okay, noch Frage? Ja.
Wenn diese Faktoren sich gegenseitig beeinflussen, wie kann ich am besten rausfinden, an welcher Stelle ich anfange zu bohren? Wenn ich jetzt mehr so ein paar Sachen analysiere, ich stelle fest, ich habe kulturell dies und jenes, emotional habe ich die Probleme, was packe ich jetzt an?
Für das brauchen wir andere Werkzeuge, um das genauer. Was ich auch brauche, damit ich die Frage beantworten kann, ist viel mehr Kontext. Ich muss eigentlich mal mittendrin statt nur dabei sein. Aber eben, es gibt Werkzeuge, die uns erlauben, diese Analyse zu machen und überlegen, wo packe ich das an? Wo breche ich diesen Teufelskreis? Das sind Rückkopplungsschlaufen dann, sowohl positive wie auch negative Rückkopplungsschlaufen. Und die Frage, wo komme ich da einfach rein, das braucht sehr viel Kontext aus dem jeweiligen Projekt raus. Und ein paar andere Analysewerkzeuge, die ein bisschen stärker sind als das. Noch eine letzte Frage, bevor ich euch in der Kaffeepause lasse. Wenn nicht, dann möchte ich mich bei euch allen bedanken und sagen, apply, inspect and adapt. Wenn ihr nicht sicher seid, soll ich das probieren oder soll ich es nicht probieren? Probier es, okay? Nur so kommt ihr vorwärts. Ich wünsche euch alle viel Glück und freue mich immer, später mit euch in Kontakt zu treten. Danke.